Also einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. In der Regel ist es mir ein großes Anliegen, wenn man hier vorne steht, euch zu ermutigen, ja, den Glauben wieder anzupacken, in der neuen Woche voranzugehen, ein Ermutiger für euch zu sein. Doch je mehr ich da mich in den Text reingefuchst habe, habe ich gedacht, eigentlich der perfekte Text, um ein Entmutiger zu werden. Und die Ermutigung findet eigentlich in der Fortsetzung ab nächster Woche statt. Ja, aber schauen wir mal, vielleicht gelingt es mir ja trotzdem ein bisschen Ermutigung auch in den Text reinzubringen. An einer Stelle des heutigen Textes heißt es, da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Die Stelle ist mir schon öfter mal aufgefallen, wenn ich den Römerbrief so durchgelesen habe, habe ich gedacht, es würde mich eigentlich mal näher interessieren. Ist es wirklich so, dass es keinen Menschen gibt auf der ganzen Welt, also wenn man das Wort wirklich versteht, keinen Menschen gibt auf dieser ganzen Welt, der irgendetwas Gutes tut? Ja, also ich sage, die meisten Christen gehen wahrscheinlich mit, wenn man das Evangelium halbwegs verstanden hat, okay, ich bin ein Sünder, ich habe eine Übertretung, ein paar mehr, vielleicht auch sehr viele Übertretungen, aber ausschließlich nur Übertretungen, gar nichts Gutes. Würden wir da mitgehen oder ist es irgendwie ein bisschen weltfremd? Wenn man ein bisschen in die Welt schaut, gibt es da nicht so viele gute Dinge, die man irgendwie entdeckt? Wenn man zum Beispiel Bill Gates für ein paar Millionen irgendwelche Krankenhäuser in Afrika aufbaut oder ein Beispiel, das oft in Diskussionen genommen wird, wenn sich einer vor einen anderen wirft und dem somit das Leben rettet, ist das jetzt keine gute Tat oder was? Und jetzt durfte ich mich eben in den letzten Wochen ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigen, habe da viele Verse dazu gelesen zum Thema einfach auch Gutes tun und darf euch da jetzt ein bisschen mit reinnehmen in die Erkenntnisse, die mir die einzelnen Verse im Neuen Testament vor allem gebracht haben, die in dem ja den Kontext stehen. Wir befinden uns aktuell im Römerbrief im Kapitel 3 und kommen jetzt zum Ende eines ersten größeren Sinnabschnitts. Und zwar hat Paulus den genutzt, um zu zeigen und zu beweisen, dass letzten Endes die ganze Welt völlig verdorben und vor Gott schuldig ist. Also der perfekte Ausgangspunkt für eine ermutigende Predigt. Wir haben gesehen, dass Heiden schuldig sind, dass, wenn man so nennen will, der Moralist schuldig ist, dass die Juden schuldig sind und letzte Woche, obgleich sie die ganzen Verheißungen schon vorher hatten, den ganzen Zugang zu allen Vorrechten der Gnade Gottes. Und bislang hat Paulus auch auf die Beweise aus den Bereichen Natur, Geschichte, gesunden Menschenverstand und Gewissen zurückgegriffen. Im heutigen Abschnitt fasst er dies alles zusammen und gibt sozusagen ein Schlussplädoyer, wobei er zahlreiche Beweise aus der Schrift anführt. Er beweist also die Tatsache der völligen Verdorbenheit durch Verse aus dem Alten Testament. Und jetzt schauen wir mal rein in den Text und lesen den einmal gemeinsam. Und zwar, was nun? Haben wir einen Vorzug? Im Gegensatz zur letzten Woche. Diesmal sagt er, durchaus nicht oder auf keinen Fall oder das sei ferne. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sein. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Paulus macht in diesen Versen keine halben Sachen. Ja, die Worte keine und alle kommen mehrfach vor. Ja, sehen wir hier schön, kein Gerechter, nicht einer. Keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, allesamt sind untauglich geworden. Keiner, der Gutes tut, nicht einer. Es geht hier nicht um ein paar Leute oder den Großteil der Menschen oder irgendeinen Herrscher oder wen auch immer. Es geht um alle. Die Argumentation, die Paulus hier in dem Text nutzt, ist im Großen und Ganzen dreiteilig aufgebaut. Zuerst sehen wir, wie Sünde den Charakter verdirbt. Und er stellt in diesen Versen 10 bis 12 sechs Anklagepunkte auf. Zum Ersten, es ist kein Gerechter. Zweitens, keiner, der verständig ist. Drittens, keiner, der Gott sucht. Viertens, alle sind abgewichen. Fünftens, alle sind untauglich. Und sechstens, da ist keiner, der Gutes tut. Und das ist letzten Endes ein Zitat aus Psalm 14. Und in diesem Psalm 14 kommt die Aussage, da ist keiner, der Gutes tut, auch gleich zweimal vor, ja, in Vers 1 und 3. Und der Psalm 53 ist fast identisch mit dem Psalm 14, mit Ausnahme von einem Vers. Und auch da kommt zweimal diese Aussage vor, da ist keiner, der Gutes tut. Ja, wir haben also insgesamt viermal in den ganzen Psalmen die Aussage, da ist keiner, der Gutes tut. Wenn man sich noch bewusst macht, das ist ja auch die Psalmen eigentlich in einem Art Liederbuch waren, ist auch interessant, wie oft das gesungen wurde. Ja, da ist keiner, der Gutes tut. Wenn wir uns das mal vorstellen, bei uns in der Lobpreiszeit, ein Lied, das gibt es vielleicht noch nicht, könnte man vielleicht noch komponieren, dass wir immer kräftig immer wieder singen, da ist keiner, der Gutes tut. Ja, ich weiß nicht, zur Lobpreismusik wird es vielleicht nicht passen, müssen wir vielleicht eher so schreien, irgendwie mit Metal oder was, aber irgendwie, da ist keiner, der Gutes tut. Kommt oft vor in dem Psalm. Ich möchte jetzt auch mit diesen sechs Punkten einfach mit dem sechsten, mit dem letzten Punkt beginnen, weil ich finde, die anderen resultieren mehr oder weniger daraus, wenn wir uns wirklich mit der Frage beschäftigt haben, ist da wirklich keiner, der Gutes tut. Und zwar gehen wir zunächst mal davon aus, dass es wirklich wortwörtlich gemeint ist. Also, dass es wirklich keinen einzigen Menschen gibt, der eine einzige gute Tat vorzuweisen hat. Und um es so ein bisschen zu untersuchen, ist natürlich das Beste, erstmal aus dem gleichen Brief zu schauen, wo kommt noch sowas vor wie gutes Tun, ja, oder gute Werke. Und da wären wir auch dann ziemlich schnell fündig. Da ist ja dann vom gleichen Verfasser an die gleichen Empfänger zur gleichen Zeit geschrieben. Also würde es da noch mal ein bisschen deutlicher, was er vielleicht wirklich gemeint haben könnte. Und in Römer 7 finden wir auch zwei Aussagen von Paulus. Und zwar einmal Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, schreibt Paulus hier. Und in Vers 21, ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Also es ist schon auch wieder mit den extremen Begriffen wie nichts oder nur umschrieben. Hier bezeugt Paulus, dass in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Man beachte, dass Paulus zu diesem Zeitpunkt bereits gläubig ist. Trotzdem stellt er fest, dass in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Aber immerhin will er das Gute tun, obgleich nur das Böse vorhanden ist. Und wir können uns jetzt fragen, ja, wenn man das Gute tun will, ist ja eigentlich das Wollen an sich auch schon was Gutes. Woher kommt dieses gute Wollen? Und hierfür schauen wir in einen anderen Paulusbrief, nehme ich mal in diese recht bekannte Stelle aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen, als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Hierin schreibt er also ganz klar, dass selbst das Wollen des Guten von Gott gewirkt wurde. Ohne Gott würde Paulus nicht mal Gutes tun wollen. Das heißt, dass ohne Gott selbst das Wollen des Guten nicht vorhanden wäre. Also sagt damit Paulus, dass von Natur aus in seinem Fleisch nur das Böse ist und das Wollen des Guten nur von Gott gewirkt wurde. Denn eins muss man sich hierbei auch noch bewusst machen. Jesus wurde einmal angesprochen und ihm wurde folgende Frage gestellt. Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Und weiß jemand noch zufällig, was er genau darauf antwortet, auf diese Frage? Genau, ja. Erstmal geht er gar nicht auf die Frage direkt ein, sondern was sagt Jesus? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer, Gott. Also selbst Jesus besteht darauf, dass er nicht gut genannt wird. Alleine Gott ist gut und das muss uns klar sein. Selbst das Wollen des Guten in dir kann nur von Gott kommen, der alleine er gut ist. Das Gute kommt also nicht aus dir heraus, sondern aus Gott. Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Jede gute Gabe, die du erhalten hast und erhalten wirst, kommt von Gott und nicht von dir selbst. Diese Wahrheit sollte die Grundlage unseres christlichen Denkens in jeglicher Hinsicht sein. Und wir werden uns später noch die Frage stellen, welche Konsequenzen hat denn so ein Denken, wenn ich das wirklich fest dran glaube? Und ich versichere euch, es ist gut, wenn wir das wirklich verstanden haben. Im 3. Johannes 11 wird uns auch die Umkehrung vor Augen geführt. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Jeder, der Gutes tut, ist aus Gott, denn Gott wirkt in ihm Gutes. Hinter jeder guten Frucht steckt ein gesunder Baum. Gott wirkt das Gute in dir und sogar das Wollen des Guten. Demnach ist wiederum ganz klar, dass von Natur aus rein gar nichts Gutes in uns wohnt. Es herrscht alleine die völlige Verdorbenheit. Und diese Wahrheit widerstrebt uns total, widerstrebt unserem stolzen Herzen. Sowas wollen wir nicht hören. Wir wollen nicht zugeben, dass wir verdorben sind, geschweige denn wollen wir zugeben, dass wir völlig verdorben sind. Und das gilt nicht nur für ungläubig. Wir haben es eben selbst gelesen, wie Paulus schreibt, dass in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt und nur das Böse vorhanden ist. Und diese Aussage steht stark konträr zu dem, was wir heute in unserer westlichen Kultur erleben, wo das Selbstwertgefühl als das große Nonplusultra gesehen wird. Und ich habe eine Umfrage gefunden, 1940 wurde die gemacht, 11% der Frauen und 20% der Männer stimmten der Aussage zu, dass sie eine wichtige Person sind. Ja, in den 40ern, 1940. Und in den 90er Jahren stieg der Wert sprunghaft auf 66% der Frauen und 62% der Männer. Jeder scheint heutzutage auf einmal wichtig zu sein, der King zu sein. Und eine andere Sache habe ich bei John MacArthur gefunden, das hat mich als Mathematiklehrer brennend interessiert. Und zwar hat er berichtet auch von einer Studie. In einer Studie prüfte man Teenager aus 6 verschiedenen Nationen mit einem standardisierten Mathematiktest. Neben mathematischen Aufgaben wurde den Jugendlichen dabei auch folgende Frage gestellt, die mit Ja oder Nein zu beantworten war: Bin ich gut in Mathematik? Amerikanische Schüler schnitten bei dem Test am schlechtesten ab und lagen weit hinter den koreanischen Schülern, die die besten Ergebnisse erzielten. Ironischerweise hatten 75% der koreanischen Schüler die Frage, ob sie gut in Mathe seien, mit Nein beantwortet. Im krassen Gegensatz dazu glaubten 68% der amerikanischen Schüler, ihre mathematischen Fähigkeiten seien in Ordnung. Und dann bringt er den ironischen Satz, wenn unsere Kinder auch in Mathe versagen, so fühlen sie sich dabei anscheinend dennoch recht wohl. Ja. Also es wird heutzutage oft angestrebt, das Selbstwertgefühl zu steigern. Dann ist alles gut. Es wird uns also als die Lösung des Problems vorgegaukelt und läuft somit genau konträr zu der Grundaussage, zum Fundament der Bibel, dass eben nichts Gutes in uns wohnt und wir nichts Gutes tun. und geht somit an der Lösung des Problems aus biblischer Sicht vorbei. Es wird versucht, sich gut zu reden, obwohl die Wahrheit der eigenen Sünde immer wieder zu Trage tritt. Man erkennt immer wieder, wenn man sich ehrlich mal ein bisschen beobachtet, was man denkt, was man tut, die eigene Boshaftigkeit seines Herzens, die eigene Verdorbenheit und wird aber getrimmt, trotzdem gut über sich zu denken, von sich überzeugt zu sein. Und das hält auch mittlerweile zunehmend Einzug in diverse christliche Literatur. Und dabei wackelt dieses wichtige Fundament des Glaubens, wie unsere Predigtreihe ja heißt. Und dieses Fundament ist eben, wir sind von Natur aus völlig verdorben. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse. Und wir können uns jetzt fragen, da habe ich mir dann auch gestellt die Frage, wenn wirklich alle so böse sind, warum geht es uns dann eigentlich noch relativ gut? Wenn wir an Ereignisse denken, wie zum Beispiel den Mauerfall, Abschaffung der Sklaverei und weiteren dergleichen, so waren das doch gute Dinge, die geschehen sind. Oder wenn wir an persönliche Dinge denken, wie zum Beispiel Heirat aus Liebe heraus oder die Liebe, die Eltern für ihre eigenen Kinder empfinden, so ist es doch Gutes. Komplett böse ist das menschliche Herz doch nicht. Und es ist natürlich, ja, das sehen wir ja so, irgendwie ist die Aussage doch schon krass, diese vollkommene Verdorbenheit. Und hier kommt eine Tatsache ins Spiel, die man als Gottes allgemeine Gnade bezeichnet. Und dabei muss man aufpassen, dass diese allgemeine Gnade nicht verwechselt wird mit der erretteten oder speziellen Gnade. Die errettende Gnade gilt individuell demjenigen, der den Herrn Jesus als seinen Retter angenommen hat. Jeder, der dem Herrn Jesus sein Leben anvertraut hat, erfährt Gnade hinsichtlich seiner eigenen Vergehungen und bekommt ein neues Herz. Und im Gegensatz dazu ist die allgemeine Gnade eben nicht errettend, aber sie ist ein Ausdruck von Gottes universaler Gnade und seinem Wohlwollen und wird von allen Menschen, ob gläubig oder nicht, erfahren. Sie bewirkt weder Vergebung von Sünden, noch bringt sie ungläubige Herzen zur Wiedergeburt. Diese allgemeine Gnade vermittelt der Menschheit nach John MacArthur 3 Segnungen. Und die erste ist, sie hält die Sünde zeitweilig zurück und kämpft gegen die Auswirkungen der Sünde. Ohne diese göttliche Gnade würde das ganze Ausmaß der gefallenen menschlichen Natur in der Gesellschaft entfesselt, mit katastrophalen Auswirkungen. Obwohl die Sünder total verderbt sind, die Sünde also jeden Aspekt ihres Wesens in Mitleidenschaft zieht, wird das Ausbrechen dieser Sündhaftigkeit durch Gottes allgemeine Gnade gebremst. Zweitens, sie befähigt die Ungläubigen in diesem Leben, Schönes und Gutes zu genießen. Sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten erfahren zahlreiche Segnungen aus Gottes Hand. Jeder Atemzug, jeder Bissen Nahrung, alles Schöne auf dieser Erde, jeder heilsame Augenblick ist nur möglich durch Gottes Vor- und Fürsorge. Er ist die einzige Quelle alles Guten. Infolgedessen kommt alles, was gut und wertvoll ist, aus seiner Hand. Und drittens, sie bietet den Sündern eine Frist, das Evangelium zu hören, damit sie bewegt werden, Buße zu tun. Obwohl eigentlich Gott gerechterweise gegen die Sünder unmittelbar und sofort Gericht ausüben könnte, hält er die Strafe zeitweilig zurück, die sie empfangen sollten. Und somit ist klar, noch gibt es diese Gnadenfrist, noch können alle Gutes in ihrem Leben erfahren, auch wenn sie ungläubig sind. Wir haben also bislang die biblische Wahrheit jetzt sehen können, dass in uns nichts Gutes wohnt, jede gute Gabe von Gott kommt, der Einzige ist, der gut genannt werden darf und bislang durch seine allgemeine Gnade jeden Menschen am Guten teilhaben lässt. Jetzt öffnet sich für mich aber eine nächste Frage. Gibt es nicht so viele Bibelstellen, die uns dazu auffordern, Gutes zu tun? Ja, ich habe jetzt mal einiges mitgebracht. Zum Beispiel eben im Römer selbst, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Oder lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Oder ihr aber Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Oder auch ganz interessant diese Stelle, wo es darum geht, wer als Witwe gerechnet werden darf bei dieser Versorgung, die ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Oder an die Reichen im gegenwärtigen Zeitlauf, 1. Timotheus 6, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken. Oder zu Timotheus, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Oder an dieser zentralen Stelle aus Titus 2, die Gnade Gottes ist verschieden und so weiter, ein Eigentumsvolk, das eifrig sei in guten Werken. Oder die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Oder an die Bergpredigt denken, das Licht nicht unter Scheffel stellen, sondern damit die guten Werke gesehen werden. Oder Jesus selbst sagt, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Ja, was jetzt? Wie sollen wir gute Werke tun, wenn es heißt, da ist keiner, der Gutes tut? Sind diese ganzen Aufforderungen nichtig, weil ich das sowieso nicht tun kann? Und hier hilft uns ein Vers aus dem Epheserbrief. Und zwar, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sollen also wandeln in guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Hätte Gott keine guten Werke zuvor bereitet, in denen du wandeln kannst, so wäre es für dich unmöglich, überhaupt irgendein gutes Werk zu tun. Aus uns heraus können wir rein gar kein gutes Werk tun. Aber weil Gott dies konkret bereitet hat, ist es möglich, darin zu wandeln. Und zwar sind wir, wie wir es eben gelesen haben, in Christus Jesus dazu geschaffen. In Christus Jesus bist du zu einem guten Werk geschaffen. Und Gott bereitet diese Werke vor, um darin zu wandeln. Denn Gott ist gut. Und sein Wille ist das Gute. Römer 12, diese bekannte Stelle, Vers 2. Das Gute, wo ich weiß nicht, Vollkommene. Und er will, dass das Gute sichtbar wird in dieser Welt. Bergpredigt. Und du darfst darin wandeln und ein Bote des Guten sein. Gott will dich zu guten Werken gebrauchen, obwohl er ganz genau weiß, dass in dir nichts Gutes wohnt. Und das ist letzten Endes ein enormes Privileg. Auf dieser Tatsache sollten wir uns umso mehr bemühen, jegliches gute Werk, das Gott bereitet hat, zu ergreifen und leuchten zu lassen. Wie es in der Bergpredigt heißt, Matthäus 5, 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Jedes gute Werk, das für uns vorbereitet wurde zu tun, ist letzten Endes ein großes Gnadengeschenk an uns. Du darfst Gutes tun, obgleich in dir nur Böses wohnt. Lasst uns diese guten Werke ergreifen und dankbar darin wandeln. Nicht um stolz auf die Werke zu sein oder sich den Himmel zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit darin wandeln, um Gott vor den Menschen zu verherrlichen. Nachdem wir jetzt also verstanden haben, dass in uns nichts Gutes wohnt, so ist es für uns auch kein Problem mehr, die anderen Anklagepunkte nachzuvollziehen, in den Versen 10 bis 12. Ja, wenn in uns nichts Gutes wohnt, ist es klar, dass auch kein Gerechter da ist. Dann ist auch klar, dass da keiner ist, der verständig ist. Oder dass auch keiner da ist, der von sich aus Gott sucht. Was wir auch übrigens in dem ersten Lied heute schon schön gesungen haben. Ja, und es ist auch logisch, dass dann alle abgewichen sind und alle untauglich befunden werden. Okay, und jetzt geht es dann weiter. Jetzt haben wir irgendwie gesehen, wie Sünde den Charakter verdirbt. In den Versen 13 und 14 geht es jetzt konkret um Beispiele aus dem Mund, also aus dem Reden, wie die Sünde unser Reden besudelt. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Das wahre Wesen eines Menschen wird aus seinen Worten offenbar, wie es auch an vielen anderen Stellen der Bibel heißt. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Was aus dem Mund herausgeht, kommt aus deinem Herzen hervor und verunreinigt den Menschen. Dabei verwendet Paulus hier ebenfalls drei Zitate aus dem Psalmen, die allesamt geschrieben sind, um den Bösen zu verdammen. Jetzt setzt Paulus sie jedoch in den Kontext, dass sie für jedermann gelten und beweist damit wiederum implizit, dass jedermann böse ist. Er sagt damit, dass die menschliche Verdorbenheit universell ist. Alle sind böse. Darüber hinaus veranschaulicht Paulus hiermit, wie sehr die Sünde jeden Aspekt unseres Menschseins vollständig durchdringt. Sie befleckt den Schlund, verdirbt die Zunge, vergiftet die Lippen, verunreinigt den Mund. Böse Rede, die der Bosheit des Herzens Ausdruck verleiht, verunreinigt somit jedes Organ, das mit ihr in Berührung kommt, während sie aus dem Mund herausgeht und macht so den ganzen Menschen unrein. Und drittens jetzt in den Versen 15 bis 17, legt ein bisschen den Fokus auf Dinge, wie der Umgang untereinander durch die Sünde verdorben wird. Und hier ist es aber so, zitiert er nicht aus dem Psalm, sondern aus Jesaja. Und der Text in Jesaja ist gerichtet an das eigene Volk, ja, nicht an die bösen Verfolger oder wer auch immer, sondern an das eigene Volk, an eigentlich die religiösen Menschen, die an Gott glauben und nicht etwa gegen ungläubige Heiden. Und zwar heißt es hier in Versen 15 bis 17, ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Und ich sage mal so, das ist auch eine Sache, die wir eigentlich ganz offensichtlich in dieser Welt sehen. Ja, den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Wir müssen nur aktuell mal in die Welt schauen, wie viele Kriege es gibt. Oder die Nachrichten einstellen, an wie vielen Bereichen wir das Böse irgendwie entdecken können. Oder wenn das noch nicht genug ist, man muss einfach nur in die Geschichte schauen und sich überlegen, in welchem Jahr waren eigentlich die Zeiten mal wirklich besser. Ja, zu sagen, jetzt leben wir in einer schlimmen Zeit, das eine, wann war die Zeit wirklich besser? Ja, irgendwie sehen wir überall, dass es schlecht ist. Aber das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man das so erkennt, alles, ein paar Herrscher sind schlecht und so weiter, aber die Aussage ist ja noch viel tiefer. Es geht ja nicht um irgendwelche Könige und Herrscher, die irgendwas Schlimmes und Böses machen, sondern es geht um alle Menschen, dazu gehören du und ich ebenso. Ja, und dann letzten Endes müssen wir uns fragen, ist es für uns, fällt es uns schwer, zum Beispiel uns selbst da einzusetzen, als zu sagen, Jens, Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf seinen Wegen, den Weg des Friedens hat er nicht erkannt. Ja, glauben wir wirklich, dass wir das sind? Oder sind es so irgendwelche Herrscher, die wir da in den Nachrichten in der Vergangenheit hatten? Und die Frage ist, stimmen wir dem zu? Ja, ich bin in einzelnen Punkten ein Sünder. Aber so krass, bin ich wirklich schnell, um Blut zu vergießen? Wir müssen denken einfach nur zurück an die Predigten, die wir jetzt schon hatten zum Römerbrief. Ja, auch um die Gedanken, die in unseren Köpfen stattfinden. Ist auf meinen Wegen wirklich Verwüstung und Elend? Habe ich den Weg des Friedens wirklich nicht erkannt? Warum legt Paulus so großen Wert auf diese totale Verdorbenheit? Um das Evangelium zu verstehen, genügt es doch zu erkennen, dass ich an einem Punkt sünde und damit verloren bin. Deshalb brauche ich doch auch schon Vergebung und die Erlösung durch Jesus Christus. Warum soll ich jetzt auch noch die völlige Verdorbenheit erkennen? Was bringt diese völlige Verdorbenheit jetzt noch? Ist sie wirklich nötig? Einige erinnern sich von uns vielleicht noch über die Predigtreihe, wo es um die Solas ging. Einige davon bauen voll und ganz auf dieser Lehre der völligen Verdorbenheit auf. Würden wir die völlige Verdorbenheit anzweifeln, so würden auch einige davon ins Wanken geraten. Allein aus Gnaden bist du errettet worden. Nicht aus dir heraus, sondern nur aufgrund von Gottes Gnade. Würdest du von dir heraus aus gute Werke tun können, so könnte man diese Wahrheit relativieren und sagen, ich bin zwar kein perfekter Mensch, aber relativ gut, insbesondere im Hinblick auf andere Menschen. Und somit würde ich die teilweise Vergebung eben zu empfangen. Bekennst du jedoch, dass du völlig verdorben bist, so gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Allein aus Gnaden bin ich errettet. Nicht ein Stückchen heiße Luft konnte ich hierzu beitragen. Es ist vollkommen unverdient. Mit leeren Händen stehe ich hier, mein Gott, vor dir. Nichts habe ich dir zu bringen. Und trotzdem bietest du mir deine Gnade, deine Vergebung an, zu einem für dich extrem hohen Preis. Je mehr ich diese eigene Verdorbenheit erkenne, desto größer und wunderbarer und auch lieber wird mir der Herr. Allein aus Glauben, trotz meiner völligen Verdorbenheit, macht der Herr mich rein. Verlass dich nicht länger auf dich, nicht auf das, was du getan hast oder wie du dich im Vergleich zu anderen einschätzt. Verlass dich auf den Herrn Jesus. Er hat für dich bezahlt, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und du bekommst eine neue Identität. Du wirst sein Kind, Gottes Kind. Und das ist letzten Endes der einzige Baustein, auf dem du dein Selbstwertgefühl bauen kannst. Du bist dann ein Kind Gottes mit einer neuen Identität. Und das ist letzten Endes ein richtig krasser Aufstieg. Ja, von einem völlig verdorbenen Menschen mit einem durch und durch bösen Herzen hin zu einem Kind Gottes, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, ist unfassbar. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie kann man eigentlich sein und so ein Angebot ablehnen? Das ist doch unverständlich, wie kann man so ein großes Angebot ablehnen? Und dann müssen wir uns die Frage stellen, letzten Endes, wenn ich ehrlich zu mir wäre, hätte ich es wahrscheinlich genauso abgelehnt, aufgrund meines stolzen Herzens. Hätte Gott nicht dieses stolze Herz eines Tages gebrochen, so würde ich auch dieses Angebot ablehnen. Allein aus Gnaden heraus wurde ich errettet. Kevin Smith zitiert in seinem Artikel Völlige Kapitulation auf evangelium21.de Gary Thomas folgendermaßen, das fand ich ein sehr spannendes Zitat. Unser geistlicher Zustand als Christen wird nicht dadurch definiert, wie glücklich, ja, oft denken wir das ja, wenn der glücklich ist, dann ist es der Christ. Ja, oder wie wohlhabend, ja, wenn Gott den wirklich segnet mit Wohlstand, dann ist es doch hier ein guter Christ. Oder wie gesund er ist, oder dadurch, wie viele Menschen wir im vergangenen Jahr zum Herrn geführt haben. Unser geistlicher Zustand wird letztlich dadurch definiert, wie aufrichtig wir unsere Fahne der Kapitulation schwenken. Mit anderen Worten, es geht nicht um die vom Herrn vorbereiteten guten Taten, in denen du als bekehrter Christ wandelst, sondern um die Erkenntnis deiner eigenen völligen Verdorbenheit. Jens, seine Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf seinen Wegen, den Weg des Friedens hat er nicht erkannt. Und das ist aber ja nicht das Ende, sondern wir werfen unser Vertrauen auf den Herrn. Wenn du kleiner wirst, wird dir der Herr umso größer und lieber werden. Und wir können uns jetzt die Frage stellen, die ich mir auch gestellt habe. Will Gott, dass wir uns beständig in Scham und Selbstverdammung wälzen? Also statt wie irgendwelche Techniken, um die Selbstwertgefühl zu heben, sich einfach einzureden, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Einfach immer einreden, ich bin böse, ich bin böse, ich bin böse. Will das Gott? Und ich würde sagen, die Antwort ist, um es mit Paulus' Worten auszudrücken, auf keinen Fall. Ja? Oder das sei ferne, je nach Bibelübersetzung. Denn das ist ja nicht das Ende. Wir sind in Römer 3 mittendrin. Das ist das Fundament, das ist die Basis, aber noch nicht das Ende. Denn Gott will, bietet Freiheit von Sünde und Schande durch den Glauben an Christus Jesus. Wenn wir bereitwillig unsere Sündhaftigkeit anerkennen und seine Gnade suchen, wird er uns auf wunderbare Weise von unserer Sünde und allen ihren Auswirkungen erlösen. Und ich springe schon mal kurz vor in Römer 8, die ersten zwei bekannten Verse. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist auf der einen Seite gut, wenn du dich selbst verdammst, aber es ist nicht gut, wenn du dort stehen bleibst. Gott will dich frei machen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Sich immer wieder daran zu erinnern, ist hilfreich und gut, aber wir dürfen auf das blicken, mit dem der Herr uns überreich beschenkt hat. Und dafür gebührt ihm alle Ehre und aller Dank. Und das ist jetzt der letzte Vers, den der Paulus in dem Abschnitt gebracht hat, Vers 20. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aus Werken wirst du nie und nimmer gerechtfertigt werden. Wir stehen mit leeren Händen hier. Wir sind unter der Sünde, wie es am Anfang in unserem Text hieß. Ja, unter der Sünde sein. Beherrscht von der Sünde. Durch das Gesetz sehen wir dies umso mehr. Wir erkennen dabei durch das Gesetz unsere Sünde und völlige Verdorbenheit und hätten allen Grund zur Verzweiflung, wenn es nicht diesen wunderbaren Ausweg gäbe, den wir jetzt dann auch in den nächsten Predigten verstärkt hören werden. Gott möchte, dass du frei gemacht wirst von dem Bösen, denn er ist gut und sein Wille ist das Gute und er hat dafür alles bereits bereitet. Ich möchte zum Abschluss noch beten.